Ja, vielen Dank für die Einladung. Sehr erhebend, hier zu sein. Leider ist mein Österreichisch ist sehr schlecht. Ich komme aus dem Norden von Deutschland. Auf Plattdeutsch werde ich aber heute nicht sprechen, sondern ich versuche, das verständlich zu gestalten. Das Thema ist Malaria-Impfung und ich, wie Herr Kollerich schon gesagt hat, komme aus dem Institut für Tropenmedizin in Tübingen und wir haben eine neue große Aktivität, das Deutsche Zentrum für Infektionsforschung, wo wir auch ein Teil davon sind. Und einige Sachen, die ich hier präsentiere, wurden auch im Rahmen davon gemacht. Das war ein Zusammenschluss von allen infektiologisch interessierten Institutionen in Deutschland, die vom Bundesministerium gefördert wurden. Die Malaria ist furchtbar kompliziert. Die hat einen Lebenszyklus, der mehrere Phasen hat. Es ist aber wichtig zu verstehen, um die einzelnen Impfstoffansätze, die wir haben, zu verstehen. Hier sticht die Mücke. Die Mücke injiziert sogenannte Sporozoiten, das sind die infektiösen Stadien des Parasiten. Diese Sporozoiten wandern im Blutstrom und einige von denen infizieren Leberzellen. Dort vermehren sie sich. Ungefähr ein Sporozyt wird zu ungefähr 30.000 Tochterzellen. Uppala. Wo ist der Fall? Da ist er. Dann gibt es solche Vesikel, die sich davon ablösen und daraus werden sogenannte Merozoiten freigesetzt, die Blutzellen befallen, rote Blutkörperchen. Innerhalb dieser roten Blutkörperchen kommt es zu einer Amplifikation, zu einer starken Vermehrung, weil jeweils die befallenen Blutkörperchen wieder Merozoiten freilassen, die wiederum neue Blutkörperchen befallen können. Das ist auch die Phase, wo die Komplikationen und überhaupt die Symptome der Malaria entstehen. Ein kleiner Teil, wahrscheinlich aus irgendwelchen stochastischen Gründen, wird zu den sexuellen Formen, den Gametozyten, die wiederum von der Mücke aufgenommen werden kann und dann den Zyklus schließen. Es gibt jetzt die Idee, Impfstoffe zu entwickeln gegen alle drei Phasen, die im Menschen sind. Das eine sind hier die präerythrozytären Impfstoffe, die als Ziel haben, die Sporozoiten oder die befallenen Leberzellen. Dann gibt es Impfstoffkandidaten, die versuchen, eine Immunität gegen die Blutstadien aufzubauen, sodass diese Blutstadienvermehrung nicht so stark stattfindet, wie sie sonst stattfindet. Und da gibt es noch sogenannte transmissionsblockierende Impfstoffkandidaten, die die Gametozyten als Ziel haben und die dazu führen, dass die Gametozyten sich in der Mücke nicht weiter vermehren können. Der bekannteste und bisher am weitesten entwickelte Impfstoff für diese sogenannte präerythrozytäre Phase, also die Phase bis zum Austreten der Merozoiten aus der Leber, ist RTSS. Das ist ein rekombinanter Impfstoff, so quasi Lego. Es wird aus in Hefen exprimiert. Das ist ein zirkumsporozoites Protein, heißt das, also das Protein, was außen auf diesen Sporozoiten drauf ist, also die Mücke injiziert. Und dieser Impfstoff ist jetzt bisher bis zu der Phase 3 entwickelt worden. Es gab auch ein sehr großes Phase 2-Programm und zeigt eine Wirksamkeit von etwa 50% in etwa einjährigen Kindern und etwa 30% in Neugeborenen. Also es ist noch nicht wahnsinnig groß, die Wirksamkeit, aber immerhin, das ist der erste Impfstoff, der wirkt, auch wenn man ihn wirklich in der Zielpopulation einsetzt. Der zweite Ansatz, ist, der auch präerythrozytär ist, ist die Ganzzellvakzine mit den sogenannten Sporozoiten. Man sieht die hier auch grün gefärbt. Und da gibt es das wissen schon relativ lange, dass das funktionieren kann. Also man kann Mücken nehmen, die irradizieren, bestrahlen mit Röntgenstrahlen, die auf den Menschen, am Menschen saugen lassen und dann einen Impfschutz hervorrufen. Das Problem ist, es ist relativ wenig praktikabel, so viele Mücken immer in der Tropenambulanz oder so bereitstehen zu haben. Und man braucht auch etwa ungefähr 1000 Mücken, um einen Impfschutz zu erreichen, also 1000 Mückenstiche. Also diese Experimente, die gemacht wurden, auch mehrfach reproduziert, die Probanden waren sehr leidensfähig und die wurden hinterher eben auch dann gechallenged, also wurden mit Belastungsinfektionen infiziert und man konnte zeigen, dass das sehr gut wirkt. Um das zu verbessern, versucht man jetzt von der Mückengabe, der Gabe per Mücke auf die Gabe per Spritze überzugehen. Dafür muss man aber etwas machen, was viele Leute auch im Feld und sowieso fast alle gesagt haben, das ist praktisch unmöglich. Man muss diese Mücken als Bioreaktor benutzen, die Sporozoiden produzieren lassen und dann nach diesen pharmazeutischen Richtlinien aus diesen Mücken rausholen, die Sporozoiden. Und dann einfrieren, verpacken und dann eben applizieren mit der Spritze. Das hat aber jemand gemacht und das sieht so aus, wenn man das macht. Also es gibt so eine ganze Reihe von Sterilwerkbänken und diese Leute, die man dort sieht, die sezieren Mücken, die infiziert wurden unter aseptischen Bedingungen und die werden dann eben auch aseptisch seziert und aufgereinigt und werden dann eingefroren, abgefüllt und verwendet. Das ist die Firma, die das macht, nennt sich Sanaria, so die gesunde Luft statt der Malaria. Und ja, das ist sehr, sehr spannend, weil wir uns davon erhoffen, dass das eine hochwirksame Vaccine gibt. Es gibt auch erste Hinweise, dass das so ist. Dann gibt es noch einen anderen Ansatz, der auch sehr verrückt klingt, zumindest für die meisten Leute, denen man das erzählt. Das ist eine sogenannte Infektion, die man aber gleich wieder therapiert. Das kann man machen, das ist auch ein präerythrozytärer Ansatz, also man infiziert Menschen extra mit Malaria. Dann wartet man ein bisschen und gibt eine Substanz, ein Chemotherapeutikum, das nur die Blutstadien abtötet. Die Malaria-Parasiten können also durch dieses Leberstadium durch und werden dann erst im Blut abgetötet. Dadurch hat man relativ wenig Symptome, aber trotzdem kann man eine erfolgreiche Immunität aufbauen. Und das ist auch der Ansatz, der bisher der einzige ist, wo gezeigt wurde, dass das in 10 von 10 Probanden hat das zu einem Impferfolg geführt. Das funktioniert sehr, sehr gut und ist auch angewendet, allerdings nicht über Menschen, sondern es gibt eine zugelassene Vaccine, auch in dem veterinärmedizinischen Bereich, das ist Talerien-Vaccine, Talaria parva, das Ostküstenfieber von den Kühen in Kenia, da wird das gemacht. Das ist genau der gleiche Ansatz, den man da macht. Man infiziert diese Kühe mit Talerien und gibt dann gleichzeitig ein Antibiotikum und kann dadurch einen Impfschutz hervorrufen. Deshalb ist die Kuh da. Das ist nochmal ein bisschen, um zu zeigen, wie das funktioniert. Man hat also die Mücke, die Sporozoiden injiziert und dann können die aber nur noch sich in der Leber vermehren und dann nicht weiter in das Blutstadium übergehen. Und ja, das funktioniert verblüffenderweise sehr gut. Zu den erythrozytären Vakzinen gibt es ein bisschen weniger zu sagen. Die sind auch schon sehr, sehr lange in Entwicklung. Es gibt eine ganze Reihe, die ausprobiert wurden, die nicht erfolgreich gewesen sind in Wirksamkeitsstudien. Mittlerweile kann man das ein bisschen in drei Gruppen einteilen. Das GMZ2, das ist so ein Kombinationsimpfstoff, das sind alles rekombinante Vakzine, deshalb auch wieder der Hinweis. Das GMZ2 ist ein Kombinationsimpfstoff aus zwei Proteinen des Parasiten. Das eine ist auf der Oberfläche der Merozoiten, also die frei sind, wenn die außerhalb der Erythrozyten sind. Und der andere ist auch assoziiert mit diesem Stadium, wo die die Blutzelle wechseln. Dann gibt es eine ganze Reihe anderer Merozoiten-Antigene, die zurzeit untersucht werden. Und dann noch Oberflächenantigene, die Parasiten auf den Erythrozyten exprimieren, die in der Regel sehr variant sind und sich deshalb nicht als Vakzine Kandidat eignen. Es gibt eine Ausnahme und das ist die Schwangerschaft. Da gibt es ein Protein, das sich VAR2-CSA nennt und das wird auch zurzeit entwickelt in Phase 1-Studien als spezifisches Vakzin für die Schwangeren. Dann gibt es noch die dritte Kategorie, das sind die transmissionsblockierenden Impfstoffe. Da gibt es eigentlich nur einen, der so in früher klinischer Entwicklung ist. Das ist auch eine Sache, die schon sehr, sehr lange gemacht wird, aber noch nicht, da ist man noch sehr, sehr wenig weit. Jetzt noch ein kleiner letzter Ausflug, vielleicht noch 5 Minuten oder keine Minute? Genau. Ein kleiner Ausflug zu den Surrogatmarkern, die sind schon mal angeklungen. Es gibt einen Herrn, der dieses Feld relativ stark geprägt ist. Das ist Herr Prentice, der hier so freundlich auf uns herabblickt. Der hat eine Arbeit geschrieben, 1989 publiziert, kann man leicht nachschauen, ist auch frei verfügbar, die praktisch den Surrogatmarker definiert und uns alle, die Vakzineentwickler, sehr traurig macht, weil wir praktisch das nicht erfüllen können. Es gibt keinen vernünftigen Surrogatmarker. Selbst die Surrogatmarker, die akzeptiert sind, nicht nur bei den Impfstoffen, sind nach diesen fünf strengen Kriterien keine Surrogatmarker. Wir können also nicht irgendwelche Antikörper messen und dann sagen, okay, das ist sehr gut korreliert oder assoziiert mit Schutz oder eben sogar ein Surrogat für Schutz. Deshalb müssen wir uns irgendwas überlegen. In der Malaria geht das gar nicht. Wir wissen überhaupt nicht, wie die Immunität da funktioniert. Wir haben sehr viele Ideen. Es gibt wahnsinnig viel Arbeit darüber. Wir wissen nicht, wie es funktioniert. Deshalb müssen wir etwas machen oder machen wir etwas als Surrogatexperiment, um Impfschutz zu zeigen, dass es uns ermöglicht, kleine Studien zu machen und nicht diese großen Wirksamkeitsstudien, wo wir Tausende von Probanden brauchen. Und das ist die Belastungsinfektion des Menschen. Also wir impfen und dann infizieren wir den Menschen und gucken, ob das funktioniert hat. Das geht bei einigen Infektionserkrankungen, den Noroviren zum Beispiel, aber auch bei der Malaria. Und das ist, als ich angekommen bin in Lambarene 1993, da gab es dieses Schild nach links zu den Infektionen. Ich habe das nie genau verstanden, aber also jetzt langsam löst sich vielleicht das Rätsel, dass wir, warum das da stand. Das war noch von den Vorgängern vom Bernhard-Nocht-Institut. Hier ist übrigens auch ein Herr, der das auch sehr erfolgreich gemacht hat. Ich weiß, persönlich war er, glaube ich, nicht so sympathisch, aber er hat dieses Feld mit begründet. Der ist da oben in der Ecke, da, Herr Jaurek, auch ein Österreicher, der die Malaria-Infektion oder die Infektion mit Plasmodien des Menschen mit etabliert hat und dafür auch den Nobelpreis gekriegt hat. Allerdings nicht mit der Intention, einen Impfstoff herzustellen. Also was wir gemacht haben, und das ist jetzt so der letzte Teil, wir haben ein Infektionsmodell etabliert in Tübingen, wo wir eben nicht die Mücken benutzen, um die Sporozoiten zu injizieren, also die Malaria-Parasiten, sondern die eingefrorenen, nach GMP-Kriterien hergestellten Sporozoiten. Wir sehen hier so einen der ersten Probanden, das ist etwas gestellt, das Foto, aber so sieht das aus. Man kann das so injizieren einfach. Intrakutan oder intravenös. Und der rechte Herr, das ist der Verrückte, der das eben gemacht hat, ein Amerikaner, Herr Hoffmann, der hat das geschafft, dass nach diesen gültigen Kriterien einfach diese infektiösen Sporozyten so herzustellen, dass praktisch jedes Labor auf der Welt, was die Kapazität dafür hat, solche Infektionen zu setzen, ohne dass man Insektarium und solche Dinge braucht. Das war die Studie, die wir durchgeführt haben, die jetzt beendet ist, TÜCHMI-1 oder TÜCHMI-1. Und da haben wir eben die kontrollierte humane Malaria-Infektion mit intravenös verabreichten Sporozoiten ausprobiert. Und das hat auch sehr gut funktioniert. Was rausgekommen ist, dass wir die benutzen können, um Leute zu infizieren und dass das auch sicher ist. Und dass die Kinetik und Symptomatik von solchen Infektionen, die mit der Spritze gesetzt werden, sehr vergleichbar ist mit der Infektion, die wir mit der Mücke erzeugen können. Also das ist praktisch die gleiche Kinetik, also wir können das sehr gut vergleichen. Und somit ist das ein, wie wir denken, sehr guter Surrogatmarker, um schnell neue Malaria-Vakzine-Kandidaten zu testen. Zusammenfassend kann man sagen, RTSS ist die erste Malaria-Impfung, die in Phase 3 gekommen ist, nach 100 Jahren Probierens. Also die ersten Impfversuche bei der Malaria sind 100 Jahre her, ziemlich genau. Von den Gebrüdern Sergent in Paris durchgeführt. PFS-BZ-Vakzin, also das sind die Ganzzellsporozoiten, die bestrahlt wurden und dann injiziert werden. Die sind hochwirksam, dieser Ansatz ist hochwirksam. Dieses PFS-BZ-Challenge, das sind diese eingefrorenen Parasiten, die man benutzen kann, um Leute zu infizieren, um Impfstoffe zu testen. Die bieten neue Möglichkeiten. Viele Labore in der Welt können jetzt solche Experimente machen, auch in endemischen Gebieten. Und in den nächsten Tagen werden wir oder Wochen werden wir erfahren, ob GMZ2 die erste wirksame Impfung gegen die Blutstadien ist. Bisher sind alle dort nicht wirksam. Wir sind da Teil des Konsortiums und die Entblindung wurde vor kurzem durchgeführt und ja, demnächst gibt es da Resultate, die hoffentlich interessant sind. Das war's. Ja.